schade, wirklich schade, liebe Hörer von Satzzeichen, dass Podcasts leider noch nicht interaktiv sind. Wenn sie es nämlich wären, dann würde ich spätestens jetzt bei dieser Ausgabe es mal mit einer Abstimmung versuchen. Diese Abstimmung würde dann lauten wie folgt. Hätten Sie sich vorstellen können, vor, sagen wir, 2 oder 3 Jahren, dass Sie regelmäßig Podcasts hören, dass Podcasts möglicherweise zu Ihrem täglichen Medienmix oder zumindest zum regelmäßigen Medienmix gehören? Und erweiterte Frage, hätten Sie sich vieles andere von dem, was Sie heute für völlig normal halten, vor 2 Jahren vorstellen können oder vor 3? Wenn Sie jetzt sagen, nee, hätte ich nie im Leben, dann kann ich Sie trösten, sind Sie nicht alleine, geht sogar mir so und ich beschäftige mich jetzt wirklich einigermaßen viel mit dem digitalen Medienleben. Und vermutlich ist es sogar so, dass wir noch lange nicht am Ende dessen angelangt sind, was wir heute so schön digitale Transformation nennen. Im Gegenteil, wir sind mittendrin, die ganze Geschichte dreht sich immer weiter und wissen Sie was? Ich finde das ganz schön spannend und nicht nur ich, sondern auch mein heutiger Gast in dieser neuen Folge von Ersatzzeichen, nämlich Beat Balzli, der noch Chefredakteur, muss man sagen, der Wirtschaftswoche, der heute an dem Tag, an dem Sie diese Folge bekommen, seinen letzten Tag als Chefredakteur der Wirtschaftswoche hat. Dieser Mann also ist zu Gast. Letzte Woche war er auch schon da, Sie erinnern sich vielleicht. Heute reden wir natürlich über die digitale Zukunft, über diese digitale Transformation und auch über Zukunft und Transformation von Beat Balzli persönlich. Tja, und damit herzlich willkommen. Sie kennen diese Begrüßung. Ein paar Sachen müssen ja doch so bleiben, wie sie sind. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Uns gibt's wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt und auf der Webseite der Hans-Seidel-Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und jetzt wünsche ich Ihnen erkenntnisreiche Minuten mit Beat Balzli. Sie haben gerade gesagt, und vermutlich ist es tatsächlich so, dass in den sozialen Netzwerken die Mitte-Meinung, die Ausgewogenheit etc. nicht so wahnsinnig toll läuft, dass man also ein Stück weit überhaupt polarisieren muss, um wahrgenommen zu werden.
Nicht in jedem Kanal so, aber tendenziell sieht man das schon.
Ne? Ja klar, ich meine, wenn wir heute davon reden, dass Twitter 240 Zeichen hat, in 240 Zeichen gibt es wahrscheinlich nur die Möglichkeit, ganz klar zu sagen A oder B, aber irgendwie eine ausgewogene, differenzierte Meinung darzustellen, ist ja, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass das von Elon Musk vielleicht auch gar nicht mehr so gewollt ist, ist ja zum Beispiel auf einem Kanal wie Twitter gar nicht so leicht. Was mich aber ein bisschen zu der Frage führt, Journalisten nehmen dann ja in sozialen Netzwerken zwangsläufig eindeutig mehr Positionen ein. Also auch wenn man in seine Bio dann reinschreibt, hier privat, der private Journalist, der hier irgendwas erzählt, den gibt's aus meiner Sicht nicht. Und dann landet man irgendwann mal fast zwangsläufig beim Thema Haltung und Position. Was mich wiederum zur Frage an Sie führt, wie ist das mit Haltung und Haltungsjournalismus? In Bayern übrigens, vom Freistaat Bayern geförderte Einrichtung, hat unlängst sogar mal ein Heft rausgegeben, ein 16-Seiter, in dem drin stand, warum Haltung im Journalismus inzwischen sogar notwendig sei.
Ja, ich meine, das ist so eine Diskussion, die mich teilweise ein bisschen befremdet. Also erstens, ein Journalist, der keine, also Meinung, Haltung, da können wir lange darüber diskutieren, was bedeutet, aber erstens, dass du eine Meinung hast zu gewissen aktuellen Trends und Ereignissen, ist, glaube ich, notwendig, weil ein Journalist, der keine Meinung hat, es ist ein bisschen schwierig, in den Medien darum rumzulaufen als meinungsloses Wesen. Was ich beim berühmten Haltungsjournalismus oder so, was mich ab und zu so ein bisschen die Stirn runzeln lässt, ist natürlich, wenn es zu sehr in einem, in Anführungszeichen, normalen Recherchestück durchdrückt. Also wenn ich teilweise Texte lese, wo ich dann schon fast nach 30 Zeilen weiß, ah, okay, ich kann die Geschichte zu Ende schreiben, ich muss sie gar nicht lesen. Ich merke schon, wo es lang geht, wie die Protagonisten ausgewählt werden und so. Und da sehe ich manchmal so eine gewisse Gefahr, dass da ein bisschen zu sehr die Haltung durchdrückt. Jetzt muss man natürlich auch ganz ehrlich sein. Haltungsjournalismus in dem Sinn gab es ja schon immer, weil kein Mensch ist davor gefeit oder kein Journalist, schon bei der Auswahl seiner Quellen oder Protagonisten etc. 100%ige Objektivität hinzukriegen. Das hat man zwar behauptet, das sei früher so gewesen und heute hat man Haltungsjournalismus, aber das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, kriegt man das ganz gar nicht so hin. Also heute wird es einfach teilweise deutlicher in den Texten und das finde ich teilweise echt fragwürdig. Da habe ich auch lieber den richtig knackigen Kommentar, wo ich dann weiß, okay, ist klar deklariert, hier hat jemand eine klare Meinung, als dass ich Texte lesen muss, wo ich dann jedes Mal so denke, aha, das ist immer so die gleiche Perspektive. Ist auch langweilig übrigens. Also ich weiß gar nicht, ob das Konzept auch ewig für erfolgreich sein kann, weil es überrascht dich ja nicht mehr.
Aber was sucht der Leser, der Hörer, der User denn? Was meinen Sie? Sucht er tatsächlich das Überraschende, den Kontrapunkt, die Kontroverse? Oder aber, das behaupten Wissenschaftler zumindest, will er sich letztendlich nicht doch einfach nur bestätigen lassen? In dem, was er ohnehin schon glaubt.
Das ist richtig. Also das ist natürlich völlig klar, das Kaminfeuer, oder? Der Mensch sucht das Kaminfeuer, wo man gemütlich vorne dran sitzt und so und man da keine Gefahr sieht oder Irritation oder irgendwas. Und darum will er natürlich, liest er ja auch gerne Medien, die ihn bestätigen, oder? Also das ist schon richtig. Aber wenn es zu berechenbar ist oder zu vorhersehbar, dann funktioniert es auf die Länge eben auch nicht. Also bis zu einem gewissen Grad wollen die Leute teilweise schon überrascht werden. Aber es ist richtig, das Kaminfeuer muss immer dabei sein. Die Leute wählen sich die Köpfe aus. Früher waren es Medien, heute sind es teilweise immer mehr Köpfe, weil Köpfe zu Marken werden, die sie bestätigen. Das ist schon richtig. Nichtsdestotrotz, die Überraschung bleibt ganz wichtig, weil sonst machen alle das Gleiche.
Ich habe einen Satz gelesen in einem Buch eines Autors von der New York Times. So, das war jetzt irgendwie, glaube ich, sehr um die Ecke erzählt. Also, ein Journalist der New York Times hat ein Buch geschrieben und dort war ein Satz zu finden, der geht mir seitdem nicht mehr so ganz aus dem Kopf, weil ich, es ist bestimmt 2 Jahre her, dass ich ihn gelesen habe, aber ich kann ihn nach wie vor nicht sagen, was ich von diesem Satz halten soll. Deswegen würde ich ihn gerne an Sie weitergeben. Der hat dann irgendwann mal geschrieben, also über Journalismus generell, all in all, it's just another business.
Ja, das ist natürlich, das ist hart, klar, weil natürlich alle dem Journalismus eine Demokratieförderung gegeben und die vierte Macht im Staat. Und das ist auch absolut so, weil die Medien haben nun mal eine ganz wichtige Aufgabe. Ob sie die vierte Macht sind, ist vielleicht ein bisschen Selbstüberhöhung, aber in jedem System brauchst du Transparenz. Du brauchst eine Börsentransparenz und du brauchst eine Demokratietransparenz. Und Transparenz wird halt unter anderem durch die Medien hergestellt. Und dieser hehre Anspruch wird natürlich durch so ein Zitat total vernichtet, so im Stil, ja, ob du Zeitung oder Bananen verkaufst, ist völlig, völlig Schnurz. Und das ist nicht so, aber Fakt ist schon, der Journalismus muss sich rentieren und du musst damit Geld verdienen können. Aber es wäre ein Fehlschluss zu glauben, du kannst nur mit schlechtem Journalismus oder Boulevard oder was ich auch immer, nur damit kannst du Geld verdienen. Nein, überhaupt nicht. Man kann mit super Qualitätsjournalismus kann man super Geld verdienen.
Also man muss auch dazu sagen, der Autor, und insofern ist mir das jetzt wichtig, dass Sie das auch nochmal gesagt haben, der Autor hat keineswegs gesagt, je dümmer, desto besser und je krawalliger, desto erfolgreicher. Ich meine, er ist Autor bei der New York Times, das wäre ja auch ein bisschen widersprüchlich, sondern er hat halt schon sehr klar gesagt, natürlich mit guter Qualität, mit herausragendem Journalismus, aber es ist Business. Wobei ich mir auf der anderen Seite denke, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, ich komme aus einer Generation, da hat man irgendwie immer so gefühlt, den Eindruck gehabt, also für uns Journalisten ist alles, was mit Ökonomie und Verkaufen zu tun hat, ist so, bäh, das sollen wir die Anzeigenleute machen und wir kümmern uns mal um die grandiose Ausschmückung des Dings. Ist es nicht völlig okay, wenn wir auch als Journalisten sagen, wir denken mal daran, dass sich unser Produkt auch verkaufen muss?
Ja, aber absolut. Also ich habe nie so gedacht. Also ich war immer froh, wenn es hieß, dass meine Zeitung, bei der ich gearbeitet habe, dicke Gewinne macht. Da war mir erstens klar, mein Job ist gesichert. Zweitens, ich kann eine Lohnerhöhung fordern. Und drittens, brauchst du ein Geschäftsmodell. Also dieses pikierte Fernstehen vom Ökonomischen des Journalisten finde ich ja sowas von überholt. Fand ich schon immer total überholt. Aber klar, du musst natürlich, das hat immer so ein bisschen damit zu tun, wenn man ökonomisch denkt, heißt gerade, da gehst du gleich über die Chinese Walls und plötzlich redest du mit dem Verlag und machst irgendwelche komischen manipulierten Texte, wo irgendwelche Anzeigenkunden dann drin vorwerken. Also da hört es natürlich bei mir auf, du hast ganz klar rote Linien. Aber dass man ein Geschäftsmodell hat, sollte auch Journalisten inzwischen klar sein, dass das eine wichtige Frage ist. Und mit dem Digitalen natürlich wird sie viel sichtbarer. Es wird viel sichtbarer. Du siehst ja, also Sachen, die früher in der Redaktion mehr oder weniger unbekannt waren, sind heute viel transparenter, oder? Die jeder Redakteur weiß, wie viele Probeabos wir gestern gemacht haben, wie ist der Bestand, wo liegen wir hier, wir informieren über interne Zahlen, also die Transparenz ist viel größer und das ist entscheidend, dass die Journalisten sich für das Ökonomische interessieren.
Herr Balsi, Sie sind zwar ein gebürtiger Hamburger, aber wie man relativ unschwer hören kann, Schweizer.
Ja, ich kann immer noch kein Hochdeutsch, das ist richtig.
Naja, in Baden-Württemberg macht man einen Claim daraus, wir können alles, nur kein Hochdeutsch. Das ist ja auch eine ganz charmante Geschichte. Ich meine, davon abgesehen, glaube ich, aus einer leichten Einfärbung, oder hört man sie doch, also... Oder? Kann man sie gut verstehen, glaube ich.
Ja, ich hoffe, dass Sie mich verstehen können. Sonst müssen Sie vielleicht nur Übersetzung dazu liefern, dann, wenn Sie den Podcast veröffentlichen.
Also ich kann Ihnen dazu sagen, ich habe selber mal 2 Jahre in der Schweiz gelebt und die ersten 3-4 Mal in Zürich an der Supermarktkasse, das waren so Momente der Verzweiflung, weil ich merkte, ich verstehe es einfach nicht. Also ich kann Ihnen bestätigen, es ist alles in bester Ordnung. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht mit Ihnen über Schweizerdeutsch reden. Wobei ich habe ja damals in der Schweiz den Schlenker, muss ich jetzt machen, gelernt, dass man als Deutscher da in der Falle ist. Weil wenn man dort Hochdeutsch spricht, dann kann einem das als die Arroganz des Deutschen ausgelegt werden, der sich nicht assimilieren will. Und wenn man es dann versucht mit Schweizerdeutsch, was ich nie probiert habe, weil ich es nicht kann, dann hat man irgendwie so unterschwellig mitgeteilt bekommen, lass es lieber.
Lass es. Also wie gesagt, das Zweite ist die viel größere Sünde. Reden Sie
Hochdeutsch. Ehrlich, das Zweite ist die größere Sünde.
Ja, genau. Also Schweizerdeutsch zu sprechen und man kann es nicht, das ist dann ganz schlimm. Okay. Nee, das wird gar nicht akzeptiert. Okay. Schweizer sind da ein bisschen speziell.
Ja. Okay, das war jetzt die Rubrik aktive Lebensberatung in diesem Podcast. Aber eigentlich wollte ich mit Ihnen auch gar nicht so sehr über Dialekte sprechen, sondern Sie haben ja logisch, auch wenn Sie schon sehr lange jetzt in Deutschland arbeiten, so einen Blick auch von außen nochmal drauf, oder Sie kennen beide Seiten. Und in diesem Interview, das ich ganz am Anfang unseres Gesprächs zitiert habe, haben Sie unter anderem auch mal gesagt, ich hoffe, ich kriege es jetzt einigermaßen richtig zusammen, dass der Journalismus in der Schweiz und die Arbeit in den Redaktionen in der Schweiz konsensorientierter sei und in Deutschland sei man so ein bisschen konfrontativer. Ich war mir im ersten Moment nicht sicher, ob das nicht doch wieder so dieses Klischee vom ruppigen, unhöflichen Deutschen und dem harmoniebedürftigen Schweizer ist. Aber drum die Frage an Sie, ist das immer noch so? Wäre das eine Einschätzung, die Sie heute noch so teilen würden?
Also der Punkt ist, um da erstens gar klar machen, das sollte natürlich nicht heißen, dass irgendwelche Schweizer Journalisten harmlosen Journalismus machen. Also,
nein, um Gottes
überhaupt
Willen.
Überhaupt nicht. Aber der Punkt ist natürlich, das ist eigentlich hat das Thema eine viel größere Flughöhe, weil sie haben natürlich das Mindset in der Schweiz und das Mindset in Deutschland ist insofern sehr unterschiedlich, weil sie nur schon durch das politische System haben sie eine Konsensorientierung in der Schweiz und sie haben natürlich eher eine konfrontative Haltung in Deutschland und das durchdringt natürlich das ganze System. Und insofern ist in Deutschland herrscht schon ein anderer Ton. Also die Anwürfe oder wie hart man etwas formuliert und so, das gibt es in der Schweiz auch. Aber ich würde sagen, Heftigkeit ist doch in Deutschland größer. Also die Polarisierung ist hierzulande extremer als in der Schweiz, würde ich mal sagen. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, seit Jahren nicht mehr dort lebe und auch die Medien nur noch sporadisch konsumiere. Aber das Konfrontative ist definitiv eher deutsch als schweizerisch.
Was denken Sie, wenn wir jetzt noch so ein bisschen in die Schlussrunde gehen unseres Gespräches, wie sieht dann die Zukunft von gutem Journalismus aus? Also nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern auch natürlich aus inhaltlicher Sicht und vor allem, wie wird sich das Berufsbild von uns Journalisten weiter verändern oder verändert sich es überhaupt noch? Und Sie sagen, ja, wir sind am Ende der Evolution angekommen, Ende der Geschichte, mehr passiert jetzt nicht mehr.
Nö, Ende der Geschichte gibt es sowieso nicht.
Ja, das haben wir gelernt, ja.
Ich glaube, der Journalist ist einfach heute, der journalistische Beruf ist heute spannender, aber du musst auch flexibler natürlich sein, oder? Weil die ganze Digitalisierung hat eine gewisse Beschleunigung gebracht, das kann man nicht wegdiskutieren, das macht Eltern und Kollegen teilweise Mühe. Du hast eine Beschleunigung, du bist nicht, es gibt nicht mehr diese eine Deadline, nach der du mal entspannt ein Bier trinken kannst und vorher hast du die Geschichte abgeliefert. Es ist halt jetzt immer Deadline, oder? Also im Online-Business ist immer Deadline. Du musst deine Arbeitsweise ändern, deine Einstellung und du musst halt viel mehr ausprobieren, du musst Lust am Experiment haben, weil das kannst du im Digitalen und das muss dir Spaß machen und das musst du wollen. Und wenn du diese Freiheit oder diese Möglichkeiten, die dir das Digital gibt, wenn du das nutzen willst, dann wirst du auch Erfolg haben, ohne aber zu vergessen, dass die Grundgesetze des Journalismus seit Jahrzehnten die gleichen sind und sie werden auch die gleichen bleiben. Eine gute Story wird immer gelesen. Die Frage ist, wie du sie aufbereitest. Das ist im Digitalen anders als früher. Aber eine gute Story, eine tiefen Recherche, wo exklusive Sachen drin stehen, wird immer den Schnellschuss überholen. Also du kannst zwar mit einem schnellen Titel und einer steilen These, machst du schnell ein paar Klicks im Netz, sicher. Aber wenn du nachhaltig Abos verkaufen willst, dann ist die tiefenrecherchierte Geschichte immer noch weit, weit vorne. Das sehen wir auch ganz klar in unseren Statistiken, das sehen alle Häuser. Also Qualität setzt sich durch und da hat sich nichts geändert. Die Leute sind anspruchsvoll und sind natürlich insofern auch anspruchsvoller geworden, weil sie viel mehr switchen können von Wettbewerb zu Wettbewerb. Früher war man 40 Jahre lang Kunde von einem Medium. Heute konsumiert man 10 gleichzeitig, kündigt mal hier, nimmt hier mal ein Abo für 6 Monate. Also der Wettbewerb ist natürlich härter geworden. Die Latte liegt ein bisschen höher. Aber wie gesagt, wer eine exklusive Geschichte gut aufbereitet, wird immer auf der Gewinnerseite stehen.
Der Kollege Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung hat mal hier im Podcast den schönen Begriff dialogischer Journalismus verwendet. Was er damit meinte, ist, dass Journalismus schon lange keine Einbahnstraße mehr sein könne und dass es letztendlich immer mehr darum gehe, dass das Publikum des Journalismus so eine Art Community sei, das auf sehr vielen unterschiedlichen Wegen miteinander kommuniziere und dass aber auch Journalisten diese Bereitschaft wieder zeigen müssten, mit ihren Gegenübern zu kommunizieren und dass Journalismus künftig vielmehr auch Moderation sei und nicht einfach nur das Ausstrahlen von Beiträgen. Würden Sie sich in der Einschätzung wiederfinden?
Ja, absolut, absolut. Also ich meine, so einfach so senden und dann gehen wir nach Hause und die sollen das alle glauben, das ist natürlich vorbei, weil auch hier natürlich Vorteil am Digitalen, auch wir bei der Wirtschaftswoche machen wir sehr viel virtuelle Formate, zum Beispiel Vivo Coach, das ist ein Geldberater für unsere Abonnenten exklusiv und dann gibt es auch, virtuelle Formate, wo dann ein Geldexperte der Wirtschaftswoche Experten interviewt und da können die Leser dann während der Sendung in Anführungszeichen gleich reinfragen, man möchte das noch wissen oder das noch wissen und dann gibt es Breakout-Sessions mit den Experten, wo dann die Leser mit den Experten noch mehr oder weniger per Du dann noch Themen besprechen können. Also es ist total nah. Es ist, der Redakteur wird nahbar und muss es auch sein, weil das ist natürlich für die Markenbildung sehr gut und für die Bindung der Leser, weil die sagen, hey, die Vivo, die nimmt mich ernst. Und ich kann mit ihnen auf Augenhöhe diskutieren. Und diese Formate sind unheimlich gut angenommen. Jetzt zum Beispiel im Januar gibt es den virtuellen Neujahrsempfang der Vivo. Da kommen 5, 6 Experten der Vivo und erzählen so, was ist die Prognose für Jahr 2023. Und da werden sich garantiert wieder x 100 Leute dafür anmelden und dann mitdiskutieren. Also mit den Leuten mitdiskutieren, Zusatzfragen stellen. Das ist ein super Austausch und die Leute, die da mitmachen, sind hochbegeistert. Und es macht auch extrem Spaß für die Redakteure, ein Feedback zu kriegen und mal zu gucken, wie denken eigentlich die Leser? Was ist eigentlich das Thema des Lesers? Also du kriegst ja da auch, hast ja auch eine Inspiration.
Herr Balz, die vorletzte Frage. Braucht man bei alledem, was wir jetzt besprochen haben, also bei den Freiheiten, die die Digitalisierung gibt und bei den viel niedrigschwelligeren Zugängen, die man hat, um publizieren zu können, braucht man grundsätzlich solche Konstrukte wie große Verlage, Sender, also diese ganze Infrastruktur, die dahinter liegt noch? Oder kann man nicht einfach auch sagen, hey, wir sind zwei Leute, wir haben eine tolle Idee, wir haben guten Content, wir haben schöne Ideen und das ziehen wir jetzt einfach durch?
Ja klar, das wird ja auch gemacht. Sie haben ja immer mehr Nischenmedien, sie haben Finanznewsletter oder sie haben hier Newsletter. Leute, ganz kleines Team, die für eine spezielle, enge Zielgruppe ein Produkt herstellt und damit gutes Geld verdient. Es gibt schöne Beispiele in Deutschland, wo so kleine Teams inzwischen richtig profitabel sind und sogar die großen Verlage konkurrenzieren und auch angreifen, weil sie sich konzentrieren können. Sie haben nicht einen riesen Wasserkopf und weiß ich was, sondern sie konzentrieren sich in ihrem kleinen ein Team auf ein Thema, auf eine Zielgruppe und können die teilweise total fokussiert bedienen und teilweise ist es ja so, dass die großen Verlage dann diese kleinen Schnellboote, nenne ich sie mal, mit denen auch kooperiert oder aufkauft sogar, so wie andere DAX-Konzerne Startups aufkaufen in ihrer Branche. Darum sind so kleine Einheiten, sind das eben heute möglich in der Digitalisierung. Das wäre früher, wäre es viel schwieriger gewesen, musste noch einen Druckauftrag und hier und weiß alles total mühsam.
Ich muss zur letzten Frage Ihnen noch was beichten. Ich habe meine Lektion gelernt, ich habe Ihnen gut zugehört und habe unter anderem gelernt, diese konfrontative Art des deutschen Journalisten ist nicht immer schlau. Eigentlich würde ich nämlich jetzt zur Abschlussfrage gerne stellen, wäre das nicht ein Konstrukt, in dem sich Beat Balzli nach seiner Wirtschaftswoche Zeit wunderbar wiederfinden könnte als flexibler Digitalunternehmer?
Ja, wie gesagt, da wäre ich ja dann Verleger, da kommen ja, so schließt sich der Kreis zur Frage am Anfang dieses Podcasts. So ein Kleinverleger, ein Kleinpublisher. Ich sage nur eins, ich schließe nichts aus, aber werde jetzt nach diesem Engagement bei der Wirtschaftswoche sechs sehr intensive Jahre, werde ich zum ersten Mal so ein bisschen Auszeit nehmen, mich um meinen dreijährigen Sohn kümmern, der das toll findet, dass Papa jetzt nicht mehr jeden Abend um 10 Uhr nach Hause kommt. Und dann, wie gesagt, es gibt viele schöne Projekte, es sind interessante Gespräche und dann gucken wir weiter, was ich machen werde. Aber es wird sicher, glaube ich, nichts mit Print.
Das hätte mich jetzt auch wirklich, glaube ich, auch alle anderen Hörer wirklich überrascht, wenn Sie gesagt hätten, Sie wären jetzt Printverleger. Herr Balzli, Ihre, sagen wir mal, etwas reduzierte Zeit und auch die Zeit, die Ihr Sohn künftig von Ihnen hat, sei Ihnen von Herzen vergönnt. Ich sage einstweilen herzlichen Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben, für uns so lange mit uns zu reden über das Große und über das Ganze und manchmal auch über die Details. Der Mann, der jetzt quasi ein bisschen mehr Privatier wird und irgendwann wieder auftauchen wird, heute zu Gast bei Satzzeichen Beat Balzli. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht und höchstens Kurzzeit Privatier. Ich gehe nicht in Rente. Ihnen noch eine schöne Zeit.